Ach komm, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Ich verrate vorab schon, wir sitzen hier heute wieder zu dritt in Illustra Frauenrunde mit natürlich Ann-Marlene. Guten Morgen, jetzt sagen. Und unserer Gästin Anna Gänger. Sie ist Hamburger Künstlerin und gebürtige St. Paulianerin. Das klingt sehr, sehr, sehr verheißungsvoll. Hallo Anna.
Guten Morgen.
Ja, und Anna, wir kennen uns ja auch gar nicht. Trotzdem ist der Kontakt zwischen uns entstanden, weil ich so einen Frauenabend mit so Art Vortrag oder Aufklärung, so Education, mitten auf St. Pauli gemacht habe. Und da standst du plötzlich und ich merkte, wow, was machst du? Oh, da hast du aber viele Geschichten zu erzählen. Aber jetzt frage ich einfach, was machst du?
Zu dem Zeitpunkt war ich noch die Besitzerin der ältesten Apotheke aus St. Pauli und habe dort 2022 nach einer langen kuriosen Corona-Periode habe ich Deutschlands erstes Museum für historisches Sexspielzeug in der ältesten Apotheke St. Pauli eröffnet. Und in dem Kontext war ich in der Boutique Bizarre bei deinem Fun Factory-Vortrag, der doch unterhaltsamer war, als ich erwartet habe.
Oh. Ja, das will ja jetzt heißen, wenn du schon so selber so viel weißt und du wohnst ja mitten im Geschehen. Ich wohnte 3-4 Jahre in den 90ern auf St. Pauli in der Hopfenstraße, direkt vor dem Eingang zum, du weißt es, wo die Damen in den Fenstern sitzen.
Herbertstraße. Ich saß
noch in meiner Straße schon, Herbertstraße, thank you. Also wie nennt man diesen Strich oder nennt man das überhaupt Strich heute?
Nee, Mann. Da drin? Ich glaube nicht. Aber tatsächlich ist so, mein Fachwissen über die Prostitution in Hamburg hält sich in Grenzen. Die Herbertstraße ist ja ein interessantes Brandthema, gerade jetzt. Ich werde gerade heute Abend in einem Treffen einer Bürgerinitiative sitzen. Also ich bin Mitglied oder aktives, beitragendes, vielleicht bald Vorstandsmitglied vom Lebendiges Kulturerbe Hamburg. Und das ist tatsächlich gerade ein aktuelles Thema, weil die ja eine Schwelle errichtet haben. Und da muss man wirklich differenzieren zwischen Stolperstein und Schwelle, weil einige Leute das im Tüdel kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass die Herbertstraße ja eine Idee der Nazis war. Und deshalb haben wir ein Messingschild anbringen lassen, um eben an die Opfer dieser Zeit zu erinnern. Und das ist natürlich gleich ins Fegefeuer der Diskussion geraten. Und einige illustre Geister verwechseln da den Stolperstein eben mit diesem Messingschild. Also allein Material, Idee und Konzept sind unterschiedlich, aber ne, differenziertes Denken ist nicht jedem gegeben. Auf jeden Fall, ja, das ist so. Ja, wir haben heute haben wir eine ganz interessante, also was halt auch, aber ich könnte da auch quer einsteigen, ist ein Streitthema. Ne? Da sind einige Sachen oder Menschen.
Und jedenfalls, wer es nicht weiß, es ist auf St. Pauli stehen ja einige Sexarbeiterinnen, aber hier ist eine Tür davor. Und das war damals so, dass dann keine Frauen reinkommen dürfen. Und da habt ihr denn eben...
Ja, das ist interessant. Ja, das ist immer so die Überlegung. Ne? Das ist genauso in meinen Führungen im Museum, wenn jemand Beate Use nicht kannte, da war ich richtig verwirrt. Aber die junge Generation, es gibt mittlerweile Menschen, die jung genug sind, die Beate Use nicht kennen. Ja. Und so ist es natürlich als Hamburgerin, als St. Paulianerin schwer vorzustellen, dass jemand die Herbertstraße nicht kennt. Aber also der Kontext dazu ist tatsächlich, dass die Nazis verleugnen wollten, dass es diese Art von Tätigkeit gibt in Deutschland. Und deshalb wurde dieses Tor errichtet. Man muss aber differenzieren, dass natürlich der Kontext 33-45, das Tor hatte damals eine andere Bedeutung wie 2024. Und wenn heute Leute mich fragen, warum ist dieses Tor existiert, kann ich sagen, ganz einfach, die Damen, die da drin arbeiten, arbeiten weitestgehend heteronormativ. Das heißt, klar, wenn Stammkunden ihre Frauen mitbringen, die zugucken wollen, ist das legitim. Aber trotzdem, jede Frau, die da reingehen wollen würde, ist keine Kundin, weil dafür gibt es einen anderen Markt. Sie ist entweder Schaulustige oder sie ist eine wahnsinnige Ehefrau mit einer scharfen Waffe. Und das ist tatsächlich, also entweder sind es Gafferinnen oder Männer, eben Frauen, die ihre Ehemänner suchen, aber dann nicht auf den Rechnung zahlenden Ehemann losgehen, sondern auf die dort arbeitende Frau. Und solche Zwischenfälle gab es. Und jetzt ist es Schutz. Und deswegen ist es historisch in der Erinnerung, also zum Beispiel die Kritikerinnen, die selbsternannten Kritikerinnen dieser Plakette argumentieren, dass sie nicht nach ihrer Meinung gefragt wurden. Aber ich würde argumentieren, eine mittlerweile selbstständig arbeitende Sexarbeiterin 2024 sollte in der Lage sein zu differenzieren von der Situation einer sogenannten Asozialen von 33 bis 45. Also Sexarbeit ist ja keine genealogisch verfolgbare, vererbbare Tätigkeit, also so, ne, wenn man argumentiert wie Sinti, Roma, Juden, sondern es ist etwas, was man weitestgehend zumindest heute in Hamburg frei gewählt hat. Und das ist so ein bisschen die Differenzierung.
Du hast eingangs, genau, bevor wir da jetzt schon zu weit einsteigen, du hast es ja schon erwähnt, das ist Teil deiner Führung. Du hast aber auch die älteste Apotheke auf St. Pauli, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, erwähnt, die, glaube ich, früher deiner, gehabt, genau, das wollte ich gleich sagen, die, glaube ich, mal deiner Mutter oder Oma auch schon
gehört. Oh Gott, das war nicht Oma, nee, meine Mutter. Ja, ja, das haben.
Deine Mutter, ach so, ich dachte, die Großmutter wäre vorher auch schon drin gewesen. Nee, genau, vielleicht kannst du noch mal 2, 3 Worte zu dieser Sextoy-Ausstellung in der Apotheke, damit fing es ja, glaube ich, an, erzählen und wie der Weg jetzt seither war, weil ich glaube, du bist jetzt unter anderem mit so einem ganz coolen grünen Auto, das man auf deiner Homepage sehen kann. Ich weiß nicht, ob unterwegs oder ob es nur steht. Nee, das musst du uns jetzt alles mal erzählen. Das klingt hochspannend.
Meine Mutter hat von 1969 bis 2018 die älteste Apotheke auf St. Pauli geführt. Die Einrichtung ist von 1799. Und 2018 rief mich unsere letzte verbleibende Angestellte weinend an und sagte, es ist Zeit, die Türe zu schließen. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt 83 Jahre alt. Also hat sich lange gehalten, hat wie jede stolze St. Paulianerin fest vorgehabt, mit dem Sarg da rausgetragen zu werden, aber ist bis heute quietschfidel. Und ich habe dann das Geschäft geschlossen, in der Annahme, die sehr wertvolle Einrichtung verkaufen zu können. Aber dann unterrichtete mich im November das Denkmalschutzamt davon, dass das nicht möglich sei. Und da hatte ich dann die Überlegung, lasse ich es zurück wie eine alte IKEA-Küche oder nehme ich mich des Projektes an? Und ich habe mich dann aus Familienehre und Pflichtgefühl für Letzteres entschieden. Ich bin selbst, ich kann sagen, gut verdienende Künstlerin gewesen und habe dann zuerst mit Ateliergemeinschaft experimentiert. Das war aber nicht nach meiner Fasson. Und dann hatte Ende 19 ein guter Freund die Idee, mach doch ein Museum für Sexspielzeug daraus. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich sage immer so, das, ich weiß nicht, wie meine jeweiligen Partner das witzig finden, aber ich sage immer, Männer sind meine Spielzeuge, keine Gummitiere. Also ich selbst hatte nicht ein einziges Exponat, aber wir haben dann damals...
Darf ich ganz kurz sagen, das muss ich unbedingt sagen, ich habe so viele Dildos und Sachen, die mir immer auch zugeschickt werden, da könnte ich auch eine Ausstellung machen, aber nicht für alte Sexspielzeuge. Und die liegen bei mir auch einfach in der Kiste, bis endlich irgendeine Klientin oder ein Klient darin Beratung möchte. Ich gucke dir, also das ist einfach, man kann sehr viele Spielzeuge haben, ohne die täglich zu nutzen, sage ich jetzt freundlich. War es Anti-Werbung?
Nein. Nee,
aber deine Spielzeuge, die sind alt. Was hast du gerade gesagt?
Also das ist dann nämlich auch natürlich in der Namensgebung des Museums. Also da die, unsere ältesten Exponate sind natürlich teilweise auch einfach klassische Massagegeräte gewesen. Zum Beispiel der Sanax ist ja ein relativ bekanntes, populäres Modell von 1920. Das ist so eins der älteren. Und die wurden erfunden und ursprünglich eingesetzt, um mit Vibration zu massieren. Und dann ist natürlich...
Nacken, ne? Also Werbung war sowas wie... Ja, das waren ja diese Frauen, die dann dieses Riesengerät gehalten haben und den Nacken massiert.
Genau, und die Leute, die das auch dann verkauft haben oder die Produktion, also den Verkäufern wurde dann gesagt, bitte sehen Sie davon ab, den erotischen Nebeneffekt populär zu machen. Aber das ist so, Menschen sind ja... relativ einfallsreich und das ist aber das auch in meinen Führungen. Also ich habe dann, um das kurz zusammenzufassen, ich habe eine Frau kennengelernt, die ihre Doktorarbeit über Sexspielzeug geschrieben hat, die hat damals, ich sag mal, 2/3 unserer Exponate uns geliehen. Aber nach wie vor mein Lieblingsexponat und das älteste ist eins aus Japan. Und das ist in Japan fast genauso obskur wie in Europa, das Hikusuiki. Und das ist ein
Hikusuiki.
Hikusuiki. Und das stammt aus dem frühen Mittelalter. Sind Penisüberzüge, Penisringe und Dildos aus einer Naturwurzel geflochten, die in einer Sumpfregion im Süden von Japan wächst. Und es gibt bis heute auch nur eine Firma, die herstellen. Und das existiert eben seit dem frühen Mittelalter, ja, kann man so sagen. Und das finde ich, das hat mich sehr fasziniert. Das hat mir eine ehemalige Kommilitonin aus London zugeschickt, weil ihr Mann sich sehr dafür interessieren würde. Und das ist natürlich im Kontext gerade japanischer Tabukultur sehr interessant gewesen.
Das kann man, glaube ich, auf deiner Homepage auch sehen. Ich meine, ich habe ein Bild jetzt kann davon. Sein, ja. Ich meine, das ist da, wer sich da interessiert und wer gerne wissen möchte, wie das aussieht, weil ihr könnt es ja jetzt leider nur in der Schilderung hören, der kann auf Annas Homepage sich das auch anschauen. Das
auch wenn du die hinschreibst, aber ich weiß, dass alle die jetzt hören wollen.
Wie heißt Labotech.de. Aber daran werden sie alle scheitern, genau. an der wie man diktiert. Aber ich denke, Anna Dildo Museum St. Pauli und man findet meine Absolut. Webseite. Das ist der Fluch meiner Karriere, dass Dildo und Anna wird nie wieder trennbar okay, sein.
Was hast du noch so? Also das ist, du hast ja gerade gesagt, dass dieses Teil aus Japan, der Name war so kompliziert, dass ich ihn jetzt schon gar nicht mehr reproduzieren kann. Fasziniert dich besonders.
Kikuzuiki. So kompliziert ist es gar nicht. Hiku, H-I-K. U und dann ist natürlich die Schreibweise, ne? Aber Suiki, wie man das schreibt, das ist dann immer debattabel, ist ja Lautschrift. Aber Hiko Suiki, ein anderes mir geliebtes Exponat ist die Original-Fischtankpumpe vom Womanizer-Erfinder. Ich habe zufällig die Tochter vom Womanizer-Erfinder Michael Lenke kennengelernt und uns wurde die Original Fischtankpumpe zugeschickt. Und wem jetzt nicht klar ist, was ein Womanizer ist, das ist eben ein Auflegevibrator, tatsächlich erschreckend spät erst erfunden. Ja. Ich glaube 2014 stammte, das ist so ein bisschen ein Beispiel geben für mich immer gewesen, wie wenig Interesse die Menschheit an dem weiblichen Orgasmus hatte, wie spät der Womanizer erfunden werden musste. Und die Idee basiert auf einer Fischtankpumpe mit so einem kleinen Saugeffekt. Und da soll dann wohl Michael das seiner Frau und Tochter immer an den Arm gehalten haben, ob sich das gut anfühle. Und irgendwann landete man dann bei diesem sehr erfolgreichen, wundervollen Produkt.
Woher kommt der Name Fischtank? Das sagt mir, du
Fischtank sagst, ist ein Aquarium, würde ich mal jetzt sagen.
Okay.
Also Fisch, so wie Fisch, blub, blub, und Tank, so wie der Tank.
Vielleicht reinigen oder so, die sowas in der Art.
Er kann das denn absaugen, weil sonst kommt es ja nicht weg. Alles klar, das wusste ich nicht. Das ist der Ursprung von den Womanizers and Satisfiers dieser World.
Und Satisfier ist ja der dreiste Kopist, das muss man
ich
mal dazu
fast,
sagen.
Ich hatte eine Anfrage gerade von Womanizer, die wollen ja so eine Tour machen und tatsächlich können wir nicht nach St. Pauli kommen, weil wir kein Parkerlaubnis bekommen haben. Das hat die Behörde nicht zugelassen, dass da der Bus hingestellt wird und so weiter. Es ging dann so ein bisschen um Aufklärung und so weiter. Aber das, da haben die...
Aber da muss man ja sagen, vielleicht kann ich...
Ja.
Wenn zukünftig so etwas nochmal ansteht, ich bin eine gut vernetzte Frau.
Habe ich mir gerade gedacht. Das lassen wir jetzt liegen, aber ich habe es gehört. Und dann vielleicht... Okay, danke dir.
Ja, dann lass uns doch vielleicht mit dir mal zusammen, weil es kennen ja wirklich nicht alle. Ich bin bislang, habe St. Pauli, bin auch nur mal so ganz locker flockig da durchgeschlendert, aber noch gar nicht so richtig tief da in die Historie eingetaucht. Und du bietest ja auch diese Führungen an. Lass uns doch mal gemeinsam dann so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Deine Apotheke, da hast du jetzt schon so ein bisschen erzählt, worum es geht. Die gibt es jetzt so in der Form nicht mehr.
Ja, um das abzuschließen, ich musste im Januar 24 das Geschäft verlassen, weil mein 88-jähriger Vermieter sich entschieden hat, dass 57 Jahre Familiengeschäft nicht weiter bestehen sollte und deshalb meine Pacht nicht verlängert hat. Wow. Und ja, das war dann das Ende einer Firma, eines Museums und dass die Apotheke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte. Und das heißt, das hieß für mich natürlich, sich neu zu orientieren. Mhm. Aber es bedeutet die Möglichkeit einer Rückkehr zu einer hauptberuflichen Kunstkarriere, was natürlich auch Luxus ist. Ja. Ich muss sagen, die Apotheke, da war viel Familienehre und Verpflichtung hat mich getragen. Oder war Vater das Gedanken? Und das gehen zu lassen... Ich sag mal so, es saß eine Frau vor mir, sehr reich, sehr attraktiv. Und das war damals so, als dieser Brand gerade mitten entzündet war. Und wir waren mitten in dieser Katastrophe zu realisieren, dass unsere Firma, unser Museum 5 Jahre Blut, Schweiß und Tränen für nichts in Staub zerfällt. Mhm. Und dann saß diese schöne Millionärin vor mir und hat gesagt, ihr 2-jähriger Sohn wurde mit ihrem Kindermädchen auf einem Zebrastreifen von einem 70-jährigen Autofahrer totgefahren, der nicht mehr hätte hinterm Steuer sitzen müssen. Und dann hat sie mich angeguckt und meinte, Anna, es sind nur Möbel. Und diesen Satz, den sage ich mir jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, was da mutwillig zerstört wurde. Aber nichtsdestotrotz, egal wie die Presse das kommuniziert hat, ich habe nichts vergessen. Also die Bild-Zeitung hat damals geschrieben, Anna, ich weiß nicht, wie ich genannt wurde, also ich hatte irgendwas vergessen. Man hätte nach 5 Jahren schriftlich auf Pachtverlängerung optionieren müssen. Das habe ich nicht getan, weil ich davon ausging, dass eben dieser Familienbesitz und diese Bemühungen, dieses Museum, das, was wir geschaffen haben, dass niemand in seinen wildesten, übelsten, bösesten Fantasien darauf käme, das zu zerstören.
Ich habe es gesehen, ich bin über diesen Bildartikel, als ich mich mit dir so ein bisschen vorab befasst habe, nochmal gestolpert. Ich kann auch sagen, wie sie dich genannt haben und dann weiß man vielleicht Sexapothekerin von St. Pauli. Genau. Und dann das hat ja schon so ein Geschmäckle, ne? Also finde ich, habe ich so gedacht. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Namen identifizierst.
Aber du hast die Möbel nicht mitnehmen können, also das sind ja wirklich nur Möbeln, aber du hast trotzdem was mitgenommen, ne? Also das mit dem Auto habe ich auch gesehen.
Also die Spielzeuge gehörten ja nicht, die Spielzeuge gehörten nicht zum Inventar, die habe ich mitgenommen. Und das mit dem Auto, die Geschichte geht so, dass RTL mich damals gefragt hatte, wo es weitergeht und dann guckte ich gedankenverloren auf die Straße und habe dann entschieden, dass mein Opel Rekord das neue Zuhause für das Museum sein kann, vorübergehend. Mhm. Und ich biete jetzt mobile Touren an. Die sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil ich gerade dabei bin, eventuell einen neuen Raum zu eröffnen. Mhm. Aber da müssen viele, also man muss es einfach abwägen, die Vor- und Nachteile, weil ein Geschäft ist ein Geschäft. Ja. Und ob man das nun machen möchte, das sei dahingestellt. Und ja, deswegen bleibt es spannend, aber eventuell wird es eine neue Lapothek-Location.
Okay, aber erzähl mal ein bisschen was von deinen Führungen. Du bietest 2 unterschiedliche oder sogar 3 unterschiedliche Führungen an. Was kann man da mit dir erleben auf St. Pauli?
Ja, die klassische Führung, die beschäftigt sich mit dem Viertel. Aber mir war eine Kombination eben aus privater Geschichte und Historie wichtig. Das heißt, ich bin der Ansicht, dass St. Pauli viel facettenreicher ist, als unsere Öffentlichkeit es sieht. Das dahingehend, dass ich zum Beispiel, der Hamburger Berg ist ja eine berühmt-berüchtigte Straße und der Namensgeber dieser Straße war Salomon Heine, bis die Nazis das geändert haben. Und in meinen Führungen gehe ich natürlich humoristisch auf den Hamburger Berg ein, aber gehe auch darauf ein, dass Salomon Heine der Onkel von Heinrich war. Und Heinrich ein Filou, ein Zampano war, wie meine Mutter sagen würde, der eine Zeit lang in Hamburg sein Unwesen getrieben hat. Und ja, doch, er hat ein kurzweiliges Gedicht geschrieben, was ich dann unseren Gästen zitiere und den Bogen finde, einmal eben Heinrich Heine, also Kultur, mit St. Pauli zu verbinden, weil sich da Nachrichten verstecken, die hilfreich sind. Ja.
Also, ist das so kurz, dass du es kurz zum Besten geben kannst oder sprengt das den Rahmen?
Doch, ich glaube, es ginge. Ja. Also diese schönen Gliedermaßen kolossaler Weiblichkeit sind jetzt ohne Widerstreit meinen Wünschen überlassen. Wär ich Leidenschaft entzügelt, eigenkräftig ihr genaht, ich bereute solche Tat, ja, sie hätte mich verprügelt. Wär ich ein Busen, Hals und Kehle, höher sehe ich nicht genau, ehe ich ihr mich anvertraue, Gott empfehle ich meine Seele. Und dann stehe ich natürlich vom Hamburger Berg und im Nachtleben und diese ganzen Gäste gucken mich mit großen Augen an und ich sage, ja, es geht aber nicht nur um Poesie, sondern es sind moralische Botschaften darin versteckt. Nämlich gerade, wenn Heinrich Heine sagt, welch ein Busen, Hals und Kehle, höher sehe ich nicht genau, impliziert er, dass er sich Frauen, sich das Gesicht gar nicht angeguckt hat, bevor er sie gebumst hat und oder bevor er sich in sie verliebt hat und sie, ne?
Ja.
Also und das ist ja schon mal relativ uncharmant und in der zweiten Strophe redet er davon, wäre er Leidenschaft entzügelt, eigenkräftig ihr näher gekommen, hätte er einen Bax bekommen. Wir können davon ausgehen, er hat in die Fresse gekriegt, weil Männer lernen nur basierend auf Erfahrung, nicht basierend auf Empfehlung. Das heißt, er hat einen Bax oder eine Faust ins Gesicht bekommen von einer kleinen Dame im Korsett und hat sich dann weinend bei Kerzenschein an den Tisch gesetzt und dieses Gedicht verfasst. Und die moralische Botschaft ist, dass unsere Gäste auf St. Pauli auch zur fortgeschrittener Stunde davon absehen sollten, unaufgefordert Menschen anzufassen.
Ja, alles
und,
klar.
Ja, das ist so, genau. Und das dann auch eben natürlich bei Rotlicht, der Branntwein, den man dann genießt, eventuell dazu beiträgt, dass man morgens im Hotel neben einer Person aufwacht, die abends noch
anders aussehen wird. Wir machen alle neben einer Person auf, die anders auch sahen und später auch heute aussehen wird.
Ich habe Ehepaare, die sich dann auch immer fragwürdig angucken. Aber das ist zumindest mein Anliegen bei der normalen St. Pauli-Tour. Mhm. Die zweite Tour ist natürlich dann die Exponat-Ausstellung. Da nehme ich mittlerweile Bezug auf die Architektur St. Paulis. Also ich rede über die Sexspielzeuge, Beate Use, 60er Jahre, Gesetze vor der Davidwache, die tanzenden Türme, ist ja ein großes Gebäude, eben das Tango-Paar, aber die kulturelle Anmaßung eines Architekturbüros, eben diese tanzenden Türme zu sagen, es könne eine Prostituierte sein, die nach einem Freier winkt, dann Only Swaki Malipons, die alte Beschilderung des Café Käse, das ehemalige Porno-Kino. Also es gibt viele, die Ritze mit Erwin Ross, der Rubens von St. Pauli, der hat viele eben Table-Dance-Bars und viele Speisekarten illustriert. Also man kann eben, oder auch Herbertstraße direkt natürlich, man kann eben diese Exponatführung anlehnen an die Architektur St. Paulis. Mhm. Daraus ist dann so diese mobile Idee entstanden. Und meine dritte Führung ist tatsächlich was ganz Neues, religiöse St. Pauli.
Oh.
Weil ich mir angeguckt habe, dass es tatsächlich, es gibt zwar eine katholische Kirche, zwei protestantische, es gibt eine Moschee, eine alevitische Gemeinde, im ehemaligen israelitischen Krankenhaus war sogar mal eine Synagoge, es gibt ein buddhistisches Zentrum, dann, also die Mennoniten waren sehr präsent auf St. Pauli und deswegen, es gibt viel zu erzählen im Kontext von Religion und gar nicht jetzt, also durchaus aus säkulärer Perspektive und nicht, ich habe die Möglichkeit, religiös auf die Dinge zu blicken, weil ich katholisch sozialisiert bin und Gänger tatsächlich jüdischen Ursprungs ist, aber trotzdem versuche ich eine Annäherung zu finden, eben über Religion zu sprechen, ohne dogmatisierend zu sein. Ja. Also ein Fun-Detail ist der Beatles-Platz mit Imagine, John Lennon, dass eben Christen weltweit an Lagerfeuern dieses Lied singen, ohne zu realisieren, dass es ein Lied ist, was Antireligion propagiert. Und naja, und so habe ich dann eben Zugang gefunden, eben differenziert mit diesem Viertel umzugehen und meine Liebe so zu zeigen zu St. Pauli.
Und sag noch mal ganz kurz diese Sextoys, ne? Also, weil du ja gerade auch noch mal von den Exponaten gesprochen hast, wie bist du zu denen gekommen oder woher kam diese Affinität? Du hast ja gesagt, deine Mutter war Apothekerin, ganz offenbar. Du bist dann da eingezogen damals mit den Exponaten. Wo war der Anfang? Also, wie kam der sozusagen in Berührung?
Die Exponate und ich sind da mit Sicherheit nicht eingezogen, weil bevor die Idee des Museums entstanden ist, besaß ich nicht ein einziges Exponat. Okay. Also ganz tatsächlich, wenn vielleicht irgendwann mal ein vergessener Vibrator aus den 90er Jahren, aber ich habe mich nie mit Sexspielzeugen auseinandergesetzt. Tatsächlich, Masturbation ist für mich in meinem Leben auch kein großes Thema.
Wie meinst du, das ist kein großes Thema?
Ich befriedige mich nicht oft gerne.
Ich musste gerade denken, oh ja, als wir jung waren und das alles so gemacht haben, ne, uns selbst angefasst haben, so, dann gab es die ja gar nicht. In dieser Fülle wie heute. Gab es ja immer, wie du auch sagst, aber nicht mit dieser Werbung, mit diesem Drang, mit diesem. Also heute kann man es ja gar nicht vermeiden zu wissen, dass es das gibt, oder?
Ja, ich glaube, ich werde in meinem Museum, in meinen Museumsführungen wurde ich auch gefragt, wann so diese Schwelle zur gesellschaftlichen Legitimation entstand. Und ich denke, Sex in the City war tatsächlich bahnbrechend.
Ja.
Egal, was man von dieser Serie hält oder nicht, oder wo irgendwelche Fehlleitungen auch passiert sind, aber die sind diejenigen gewesen, die es möglich machen, dass wir beim Check-in im Flughafen uns nicht schämen müssen, wenn
ein Rabbit
rausfällt.
Ja, Double Rabbit.
Oder auch Samantha vor allem.
Ja, eben.
Aber also Exponate, um das zusammenzuführen, hatte ich nicht. Ich habe aber, als mein Freund, also ein Bekannter damals diese Idee hatte, habe ich natürlich überlegt, wie füllen wir dieses Museum und habe dann eine Frau kennengelernt, die ihre Doktorarbeit darüber geschrieben hat und die hat damals 2/3, sage ich mal, der Exponate geliefert. Aber ich habe natürlich schnell weiter recherchiert und meine eigenen Exponate dazu gekauft. Nicht so großzügig, wie ich gerne gemacht hätte wegen Corona, aber so ist dann so ein Konglomerat aus Museum entstanden. Aber ich muss sagen, ich habe mich relativ schnell in dieses Thema eingelesen und habe mich wegbewegt von den Grundthesen, die Leihgeberin der Sammlung uns eben geliefert hat. Also ich habe immer gesagt, an Anfang meiner Führung, zu großen Verzweiflung meiner Geschäftspartnerin, war einer meiner ersten Sätze, dass Sexspielzeuge mich nicht interessieren. Aber sie sind, es vibriert und es führt idealerweise zum Orgasmus. Ja. Das gilt für den Sanax von 1920, das gilt aber auch für den Auflegevibrato Dame zum Beispiel von 2020. Das heißt, also wenn ich nur über die Technologie reden würde, dann wäre die Führung sehr kurz und sehr ununterhaltsam. Aber ich habe mich da reingefuchst eben über Politik, über körperliche und geistige Behinderungen und wie unsere Gesellschaft damit umgeht. Also es gibt ja viele, viele Themen, die man nehmen kann, die vielleicht auf Sexspielzeugen oder Masturbation aufbauen, aber weit darüber hinausgehen.
Darf ich kurz fragen, bevor du fragst, Caro? Ich glaube, du hast eine Frage, aber ich muss unbedingt wissen, weil dann bist du wahrscheinlich eine der wenigen, die auch die Arschgeige kennt, oder? Kennst du dieses, wo das Wort Arschgeige herkommt? Das ist nämlich ein Sexspielzeug gewesen, oder? Kennst du?
Ja.
Ja.
Jetzt wollen wir es auch hören.
Ja, also
Wer will?
Nee, mach du mal.
Ja.
Also ich habe ein Bild gesehen, aber ich möchte es nicht beschreiben. Nee, müssen.
Genau. Also, aber du sagst es, dass gerade es vibriert und es führt zum Orgasmus. Also die Idee bei der Arschgeige sozusagen, man stelle sich eine Geige vor mit den gespannten Saiten und eine, die Arschgeige als Sexspielzeug, da sind Kügelchen dran, so dass man das eine Ende von dieser Saite in den After einführen kann. Und das andere Ende zieht man dann lang und streicht, als ob man Violine spielt über diese Saite. Dann vibriert sie rein bis in den After, wo die Kugel sitzt. Aber das war für mich ein großes Aha-Erlebnis, dass es die Arschgeige tatsächlich gibt. Weil man sagt
so auch so, noch nicht.
Nee, aber es vibriert und könnte vielleicht zum Analorgasmus führen, zumindest bei Männern dann.
Ja, aber ich finde es, also in dem Kontext klingt das gar nicht so falsch.
Nee.
Also es gibt ja einige Dinge, wo man gedanklich nicht so mitgehen kann, aber mit der Arschgeige gehe ich mit.
Ja.
Und ich sage, doch, das kann bestimmt Spaß machen.
Ja, das glaube ich auch. Okay,
Caro. Apropos mitgehen, wo führen dann deine Reisen, wenn du in dein, oder damals, als du in das Sex-Toy-Museum geladen hast, wo führen die dann hin? Also wenn du da mit deiner Partnerin sozusagen nicht so ganz übereingestimmt hast, wo ging deine Reise über die Sex-Toys hin? Wo hast du dich mit befasst?
Ja, ich habe mich interessieren immer die dritte Stelle hinterm Komma, ist das, was mich interessiert und nicht das, was auf der Hand liegt. Mhm. Und eben so die, man könnte ja denken, man geht in ein Museum für Sexspielzeug rein und hört dann was eben über Produktentwicklung, über Elektronik, mhm, über vielleicht Orgasmen oder Praktiken. Mhm. Also das wäre zum Beispiel auch ein Aufhänger. Ich wurde natürlich gerne gefragt, was das beste Sexspielzeug der Welt sei. Und da war meine Antwort Rotlicht. Und dann wird man natürlich merkwürdig angeguckt. Und meine Antwort darauf ist, dass ich einen sehr holistischen Ansatz zur Sexualität habe und verstehe, dass wenn wir uns selbst mögen, dann können wir uns auch besser einer Körperlichkeit öffnen. Ja. Also jetzt mal als Witz, jede Frau, die geschminkt am Abend dachte, sie wäre attraktiv und ihr iPhone hat aus Versehen die Kamerafunktion geöffnet, während sie das Handy aus der Tasche geholt hat. Und wenn man sich dann von unten sieht, erschrickt man sich, wird nie wieder auf einem Mann sitzen beim Sex und runtergucken, weil man sich daran erinnert, wie unattraktiv es ist, wenn die Schwerkraft nachgibt. Aber nee, grundsätzlich ist so meine Argumentation Rotlicht. Man sieht keine Narben, man sieht keine Falten, man sieht keine Zellulite, man
Gutes
sieht
Licht.
Attraktiv. Ja, und jetzt können natürlich auch böse Stimmen sagen, Alkohol.
Ja, ja, aber weißt du was, das habe ich schon so oft gesagt, also wirklich jetzt, es wäre nicht das erste Mal in der Praxis, dass ich empfohlen habe, sich neue Lampen für Schlafzimmer zu kaufen. Im Ernst jetzt, ja. Weil die Leute, aber das hat ja auch mit dem Gefühl denn zu tun, also warum muss das Schlafzimmer tot, kalt, hell sein? Rot, also da kann man das ja auch Red Light-artig oder nice machen.
Nee, und das geht ja mittlerweile so einfach. Also ich weiß es tatsächlich, ich war längere Zeit mit jemandem zusammen, der sich so ein bisschen, ich sag mal, Swinger-Szene-affin war. Und der hatte Knickknack, Rotlicht im Schlafzimmer, bumm, Stimmung war gut, ich sah sexy aus. Ich so läuft der Hase. So einfach kann man das machen, einer Frau die Hemmung zu nehmen, ohne sie komplett mit einer Flasche Tequila abfüllen zu müssen. Also Rotlicht öffnet ganz viele Türen.
Ja.
Und deswegen ist, und nämlich weil gerade natürlich, und wir leben in einer Zeit, wo man argumentiert, es gäbe 600 verschiedene Stellungen. Mhm. Alle Menschen versuchen durch immer höher gehaltene, wilder, brennendere Reifen der Fähigkeit zu springen. Und tatsächlich würde ich auch, also ich habe mit meinen Gästen immer ein Mudra gemacht. Das ist eine Yoga-Bewegung und das ist eine ganz spezielle Bewegung, wo man sich gegenseitig, also die beiden Hände ineinander greifen und man sich Daumen und Zeigefinger auf eine ungewohnte Weise anfasst. Das ist jetzt schwierig in der Theorie, das zu erklären.
Ja,
aber es ist, es ist eine ganz einfache Handbewegung, die aber so ein bisschen das Körpergefühl shiftet oder ein bisschen verstellt. Und so habe ich versucht zu erklären, dass eben eine gute, gut gelebte Sexualität weniger mit mehr Fähigkeiten zu tun hat, als mit der Möglichkeit, sich zurückzunehmen und zuzuhören. Und Achtsamkeit ist in unserer Gesellschaft so ein sehr ausgeleierter Begriff, aber im Prinzip ist gar nicht mehr ein neues Skillset so wichtig, obwohl das einigen auch nicht schaden würde. Übrigens, Oralsex-Tipps, Weiß-Magazin. Weiß-Magazin hat den besten Oralsex-Ratgeber für Frauen und für Männer geschrieben.
Oh,
falls ihr den nicht kennt.
Kommt in die Shownotes.
Kann ich eben laminiert, Shownotes laminieren, auf den Nachttisch legen und bitte jedem zeigen.
Oh, okay. Ja?
Ja. Also, weil ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das konnte, was auf dieser Liste steht. Und ich hatte leider auch noch nie den Mut, diese Seite zu laminieren und jemanden dann erstmal so als Futtermanual für mich.
Kannst du ein, zwei Beispiele von der Liste? Jetzt sind wir ja neugierig. Also ich bin zumindest sehr neugierig und ich denke, die eine oder der andere Hörerin auch. Nur so ganz kurz, bevor wir dann wieder zu deiner Mission mit den Sextoys zurückkommen.
Ist auch schön. So als hätte ich das auswendig gelernt. Ja, aber ich glaube, ich kann mich so dunkel erinnern, dass tatsächlich der Ratgeber für die Befriedigung der Frau oder da hatte, man sollte sich, glaube ich, sogar Nord, West, Südost, also Zeit nehmen. Genau. Das ist so differenziert, dass ich tatsächlich dem Unrecht täte, es jetzt holprig zu zitieren. Aber es ist eine Liste mit 20 Tipps, wo mindestens 12 uns jetzt so nicht einfielen. Und ich finde mal, meine Mutter sagte mal, wenn du auf eine Messe gehst, du gehst nicht dümmer zurück. Das ist wirklich eine Informationsliste, die so detailliert darauf eingeht. Aber es hat was mit ungewöhnten, also dass man die Hände benutzen soll und natürlich auch, also ich sag mal so, die Regel Nummer 1 bei erfolgreichem Oralsex ist Enthusiasmus, Enthusiasmus, Enthusiasmus. Aha. Weil jeder, der spürt, dass jemand das nur aus Pflicht macht, das ist der größte Abtaner. Das wären so meine ersten 3 Regeln. Aber im Prinzip
Variation.
Kein D-Zug
jetzt
zu
kommt
machen.
Die Sexologin
Variation.
Rein. Also nicht dieses Saugen, Saugen, Saugen oder Propellerzunge machen.
Und nicht den Womanizer kopieren.
Ja, genau. Nee, genau. Also lieber, das hat diese Sachen mit den Himmelsrichtungen auch und so, da geht es immer darum, ein bisschen mehr auszuweiten, was es alles da so gibt, zu erforschen. Und genau, aber das ist interessant, wenn es jemand hingeschrieben hatte, das finde ich auch sehr gut.
Doch. An Marlene, kurzer Einwurf. Ich würde sagen, wir haben das Thema für unsere nächste Episode. Die nehmen wir uns doch direkt mal vor, oder?
Ja, ich habe auch gerade dran gedacht.
Und jetzt geht's zurück zur Mission, aber damit wir hier nicht zu weit in das Thema Oralsex abschweifen. Ja.
Genau, um den Bogen wieder zu finden. Was war die letzte Frage? Wir haben jetzt die Führung.
Genau, wo geht deine Führung hin? Und wir waren beim Rotlicht. Das war dein Tipp für das
Lieblingssexspielzeug.
Das Lieblingssexspielzeug. Aber was bei mir da so ein bisschen anklang, ist vielleicht auch das Thema, weil du sagtest ja, Frauen, die sich erschrecken, wenn sie sich von unten irgendwie so auf dem, also vielleicht klingt da so ein bisschen, ich mutmaße jetzt mal das Thema so Körperbilder, Körperbewusstsein und so bei dir auch an, oder liege ich da völlig falsch?
Also ich habe schnell gemerkt, je mehr ich über Spielzeuge recherchiert habe, bin ich dann immer in den Nischenthemen gelandet. Yeah. Also zum Beispiel, mich hat fasziniert, also etwas, was direkt eigentlich mit Vibrationen zu tun hat, aber dann doch irgendwie wissen wir, ich muss es so erklären. Also 1969 gab es einen Automechanikermeister namens Duncan, ein Puerto Ricaner in den USA, der einen schweren Arbeitsunfall hatte. Und der hat dann, er wurde querschnittsgelähmt, hat dann weil er aus der Autoindustrie kam, mit Silikonen experimentiert und hat die ersten Strap-on-Devices entwickelt für querschnittsgelähmte Männer.
Und jetzt musst du Strap-on erklären. Sogar, ich kriege fast immer
also bei Umschnallpenisse.
Eine Fragezeichen in den Augen. Genau.
Dildo. Dildos, die man entweder eben bei einem Paraplegic, also das sind hüftabwärts gelähmte Männer, um die Hüfte schnallt, oder bei den Quadriplegics, das sind die Männer, die halsabwärts gelähmt waren, sich über den Mund stülpt. So. Und das Tragische ist, dass um den Vietnamkrieg herum oder auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich sehr, sehr viele Querschnitts- oder ganzkörpergelähmte Männer Kriegsveteranen in den USA gab. Und was ich dann so interessant fand an dieser Recherche, dass dieser Duncan natürlich diese Strap-on-Devices gemacht hat. Die wurden gerne gekauft von diesen Kriegsveteranen. Aber er bekam dann ganz viele Leserbriefe, dass sich gewünscht wurde, dass er die in verschiedenen Hauttönen bitte herstellen sollte.
Ja.
Was natürlich logischerweise es viele Soldaten gab, die eben auch asiatischer oder afrikanischer, afroamerikanischer Herkunft waren. Und deshalb 1970 existierten diese Strap-on-Devices schon in 4 Farbtönen. Mhm. Und das fand ich so interessant, weil das anknüpft an unsere Gesellschaft, die ungern über körperliche Behinderung spricht. Ja. Woke, relativ junge Menschen sind stolz darauf, dass sie irgendwann entdeckt haben, dass Pfirsichfarben, also da geht es ja um Acryl- und Ölfarbindustrie, Pfirsichfarben nicht die einzige Körper- oder Fleischfarben porträtierende Farbe sein sollte. Und das ist so ein relativ moderner Gedanke. Mhm. Schritt zurück. 1970 gab es schon 4 verschiedene Hauttöne in diesen Dildos von diesem Duncan. Das heißt, die körperlich behinderten Menschen, zumindest in den USA, haben sich mit dieser Differenzierung der Hautfarben schon damals auseinandergesetzt. Nur weil Sexspielzeuge, Behinderung, Dildos Impotenz. Solche Tabuthemen sind in unserer Gesellschaft, hat nie jemand darüber geredet. Und vielleicht Anfang der 2000er, wer immer dann anfing, sich darüber zu beschweren, dass Pfirsich nicht die einzige Haupttonung ist, fühlte sich so, als hätten sie eine neue Idee gehabt. Und ich konnte in meinen Führungen sagen, nein, diese Idee gibt es seit den 1970er Jahren. Und das fand ich zum Beispiel deutlich interessanter, als nur über Technologie zu sprechen.
Und weißt du, das ist ja auch ganz klar, oder? Wenn man eine körperliche Behinderung hat und damit dann penetrieren möchte und Sex haben möchte mit so einem Strap-on, dann möchte man das doch, dass es zum eigenen Körper passt. Was für ein simpler Gedanke, dass ich nicht mit einem weißen Penis penetrieren möchte, wenn ich selber schwarz bin.
Ja, und da sind, also da gibt es halt viele. Oder zum Beispiel, man hat damals rausgefunden, dass Vibrationen am Hodensack einen impotenten Mann die Fähigkeit zu ejakulieren von 10% auf über 20% hebt. Und das ist auch etwas, was in den 70ern herausgefunden wurde. Und der Vibrator wird dazu sagen, sozusagen zum Familiengründer. Und das fand ich herzbrechend, dass natürlich diese querschnittsgelähmten Kriegsveteranen selber keine Freude mehr an dieser Sexualität haben können, aber ihren Frauen zuliebe diese Schritte gegangen sind. Also wie klaustrophobisch muss sich ein Dildo im Gesicht angeschnallt anfühlen? Da muss man ja gedanklich mitgehen. Und dann
kannst du das mal kurz stoppen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das alle mitbekommen haben, das Bild. Weil das Strap-on an den Lenden quasi, und außerdem, ich sage es jetzt kurz, man braucht ja gar keine Querschnittslähmung zu haben. Ich spreche öfter über Strap-ons, weil es ältere Männer gibt nach einer Prostata-OP zum Beispiel oder jüngere Männer nach einer Prostata-OP, die Erektionsstörungen haben und sie überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen sind, dass wir die den Liebesakt, Sexakt, wie man den nennen möchte, weiterführen können. Also obwohl dieses Dildo-Teil ja nicht spürt, kann er ja auch sagen, also er hat quasi ein Strap-on und kann aber so einen Geschlechtsverkehr dann durchführen, worüber die Frau sich freut, weil der Mann ist ja dann da. Er stößt, die sind sich nahe, die spüren Haut und sein Penis kann er dann selber in der Hand haben. Aber dieses Bild zu vermitteln, wie, was, wer hat den Penis in der Hand und was macht er? Und du hast gerade ein Bild gegeben mit dieser sicher selteneren Situation, dass du querschnittsgelähmt bist, so dass du das um den Mund schnallen musst. Also das ist schon ein sehr speziell. Also da führst du quasi mit deiner Kopfbewegung, jemand kann da abreiten, könnte ich jetzt sagen, weil so viel Kopfbewegung geht da ja gar nicht. Also,
aber das ist das ist hardcore und sich natürlich auch das innerhalb einer Partnerschaft einzugestehen, sind Hürden, denen man sich wahrscheinlich nur stellt, wenn man vor ihnen steht. Aber trotzdem, also diese Intimität eben weiterzuleben oder... Also das fand ich tatsächlich, und dass eben Kinder nur entstanden sind, weil man auf die Idee gekommen ist, dass solche Möglichkeiten bestehen. Das fand ich damals, hat mich sehr bewegt. Also das ist ja mit Familiengründung und nichts mit egomaner Befriedigung zu tun. Nein. Sondern tatsächlich mit ganz, ganz praktischen Dingen. Und aber da, die Liste ist lang. Also das ist tatsächlich auch Sexualität im Alter. Da gibt es, also wirklich kann man uferlos erzählen und natürlich dann auch auf persönliche Erfahrungen eingehen. Und das sind, also zum Beispiel, mir war sprachliche Prägung auch sehr wichtig, dass ich immer wieder gefragt wurde, ob ich weniger schmuddelig sein möchte als der Rest vom Kiez. Und das ist eine Frage, die sehr antiquär, also sehr veraltet ist. Also tatsächlich habe ich dann gesagt, dass eben Schmutz per se sollte aus unserem erotischen Sprachgebrauch gestrichen werden, weil es kein ambivalenter Begriff ist. Und dann gesagt, ja, aber schmutzige Fantasien sind doch so toll. Ja, die sexuelle, die erotische Fantasie ist toll. Aber Schmutz und Sexualität zu verbinden, Schmutz ist ein ganz klarer, nicht binär, kein ambivalenter Begriff, der nur etwas Negatives oder zu Beseitigendes beschreibt. Das heißt, wer immer das diese Begrifflichkeit geprägt hat, war vielleicht Calvinist und hat sich selbst auf die Hände gehauen, wenn dann man sich anfasst. Das macht einfach heutzutage keinen Sinn mehr. Und da sich eben weiterzuentwickeln, ist die Aufgabe unserer Gesellschaft. Und davon mal abgesehen, wäre ich viel zu ehrgeizig. Auf St. Pauli könnte ich niemals der schmuddeligste Laden sein, wie ich auf die harte Tour erfahren musste. Aber der unschmuddeligste wären dann vielleicht die Gotteshäuser und der schmuddeligste, das sind dann Pornokinos mit speziellen Angeboten. Ja, da habe ich auch lustige Geschichten.
Aber da entsteht jetzt bei mir so ein Bild über zu deiner Kundschaft. Also was die zu dir kommen und deine Führung buchen, erhoffen sie sich dann irgendwie so einen anderen Ansatz. Die wollen, also wenn die fragen, bist du jetzt hier am wenigsten schmuddelig oder wie du es gerade genannt hast, was sind das denn für Leutchen, die dann zu dir kommen, mit was für einer Erwartungshaltung? Also da schwingt ja auch eine Menge mit.
Ja, das ist, differenziert. Also ja. Ich denke, diese dusselige, schmuddelige Frage kam nur von Journalisten okay. in der Mangelung klügerer Ideen. Ja, das ist während der Apotheke, musste ich nett sein zu Leuten, die mich angestrengt haben. Das ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr der Fall. ja, nee, ich hatte tatsächlich hat mich sehr überrascht, welche Art von Publikum wir haben. Aber das gilt auch für die St. Pauli-Touren, dass man da überhaupt gar keinen Vorurteil bilden kann. Also ich habe einen wirklich sehr, sehr differenzierten Querschnitt gehabt, was meine Kundschaft anging, um das mal so zu nennen. Also, aber ich muss sagen, die unterhaltsamsten Gäste der letzten Monate waren zwei ältere Herren, die Tierpathologen waren. Oh. Und deren spezielles Hobby es war, Hundepenisse zu sammeln. Und dann habe ich mich jetzt gerade verhört. Und dann war das aber sehr von toten Penissen, also toten Hunden. Also sie würden Tier- und Hundepenisse sammeln, aber nur die Skelette oder was immer dann
übrig bleibt, wenn das Tier drin
verstirbt.
Hund, ja, oder so. Ja, da ist ein Knochen drin. Ja.
Und dann habe ich gedacht, auch, man denkt man dann selber einen kuriosen Beruf. Und die Hundepathologen und die Ehefrauen waren die dazugehörigen Assistenten. Und beide hatten aber auch einen Doktortitel und nahmen das durchaus sehr ernst. Und haben mir dann auch was von aphrodisierenden Exponaten erzählt, die mir sehr, ach genau, könnte ich an dieser Stelle, sollten die Herren diesen Podcast hören, erinnern. Ich warte noch auf eine Zusendung. Ich warte noch auf, irgendwas Stimulierendes, Aphrodisierendes hatten sie in petto, was sie mir schicken wollten.
Das hatte aber nichts mehr mit den Hundepenissen zu tun, oder?
Doch. Ja, mehr als irgendwas, ein Knöchelchen, was man irgendwo reibt oder worauf man kaut.
Aber
oder
das da gibt es ein paar andere, die sich im Meer befinden oder noch andere, sehr seltene Tiere, wo es verboten ist tatsächlich, dass vielleicht sogar nicht wirkende aphrodisierende etwas von deren Knochen.
Ach, das sind die Walfische oder so.
Ja, genau. Mhm.
Und jetzt, ich hänge auch noch so ein bisschen an dem Bild mit dem grünen Opel-Rekord. wie bindest du, also du hast ja vorhin gesagt, der fährt auch, also ihr fahrt, wenn man dich bucht, ihr fahrt mit diesem grünen Opel-Rekord dann über die Reeperbahn durch St. Pauli oder wie läuft das genau? Und welche Station, vielleicht kannst du so zwei, drei deiner spannendsten Stationen für die Leute, die St. Pauli jetzt und die Reeperbahn nicht so gut kennen, einfach mal nennen.
Ja, die Gäste in meinem Auto mitzunehmen würde entsprechende Versicherungen voraussetzen und dass ich eben nur drei Gäste maximal habe. Deswegen ist der Wagen ist geparkt. Ja, man kann schon mit ihm fahren. Also tatsächlich weitestgehend habe ich das dann in einem Koffer oder im Kofferraum drin. Das vielleicht der interessanteste Punkt der Tour wäre dann, also nebst Kaffee, Käse, Hamburger Berg, dem Bermuda-Dreieck St. Paulis und der Davidwache wäre die Schmuckstraße, weil ich mir vorstellen könnte, dass selbst Hamburg intern nicht so viele Menschen diese Straße kennen, aber ich da über einige mir sehr wichtige Themen spreche. Die Schmuckstraße ist der Transfrauenstrich und das ist vielleicht schon kolloquiell oder ein umgangssprachlicher Ausdruck für eine Gegend, die so gar nicht offiziell eben eingeführt ist, also zumindest nicht so offiziell wie die Herbertstraße. Die Schmuckstraße hat ein Haus, in dem internationale Transfrauen leben und arbeiten. Und da kann man natürlich gerade über, wie definieren wir Weiblichkeit, auch körperliche Einschränkungen, weil das betrifft natürlich auch eine operierte Transfrau, eben weil wir über Impotenz und Strap-ons geredet haben. Das kann man damit einholen und durchaus, also die sexuelle Differenziertheit St. Paulis lässt sich da gut kommunizieren. Und gerade weil die Schmuckstraße Metaebene ist auch ein nerviger, moderner Begriff dafür, aber weil es eben sie ist nicht offiziell geschützt von der Stadt Hamburg, gerade wenn wir jetzt eben über neue politische Modelle reden, fallen diese Leute durchs Raster. Sie sind gerade während Corona waren diese Transfrauen unglaublicher Aggression und Gewalt ausgesetzt. Ja. Also ich rede zum Beispiel auch an dieser Stelle davon, dass es mich unfassbar nervt, wenn Frauen von ihrem schwulen besten Freund reden. Und dann gucken mich die Gäste mal an, so, wieso ist das was Positives? Nein, es ist nichts Positives, wenn du deinen Herzensmenschen nach der sexuellen Orientierung aussuchst.
Richtig. Ja, richtig.
Du solltest
das die
Leute...
Das ist ja so eine Begrifflichkeit geworden, aber es ist Sexismus, weil es heißt, mein bester Freund, weil er mit Männern schläft.
Genau. Mein bester Freund und ich haben irgendwann, es reicht... wir teilen die Liebe zum Penis. Mehr müssen wir nicht über sein oder meine sexuelle Orientierung reden. Das sind immer so diese Sätze, solche Knee-Jerk-Sätze, wo ich eben meine Gäste so ein bisschen so, huch, was sagt sie jetzt? Ja. Aber ich eben darauf hinaus will, dass wir unsere Gäste oder unsere Freundinnen nach Humor Verstand, Loyalität und wenn wir oberflächlich sind, nach dem Aussehen aussuchen sollten und nicht nach ihrer sexuellen Orientierung.
Weißt du was? Also, ich muss jetzt was sagen, weil was mir auffällt jetzt, wir haben ja Kunst bei der Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt haben, wirklich 3 Minuten geredet oder 5. Aber was ich jetzt hier sehr, sehr, sehr viel höre, du bist ja tatsächlich aufklärend oder öffnend unterwegs, Scheuklappen mal öffnen von Leuten, die meinen, ich weiß, da so sind die Schwulen, so sind die Trans und hier ist dies, hier ist das und du verbindest das alles mit ja gesellschaftlichen Dingen und bist gesellschaftskritisch oder nee, noch nicht mal kritisch, du möchtest einfach eine offene Denke befördern, oder? Und mehr Wissen.
Ja. Yeah.
Oder? Das finde ich gerade so schön zu hören, weil ich weiß nicht, ob alle immer mitkommen, wir reden sehr schnell und das sind, wenn man die Metaebenen mit anguckt, ist es echt komplexes Zeug, was ich gerade höre. Du möchtest einen Mehrwert reingeben, was nicht nur das Gerät ist, was vibriert oder irgendwas und auch nicht die Gegend, in der du lebst.
Ja, also das ist dasselbe, gilt halt eben selbst für meine klassischen St. Pauli-Touren, wo wir eben auch, wo ich politische Themen anstoße, wo ich mir durchaus auch Gegnerinnen oder Feinde schaffe, weil ich keine Angst davor habe, zu polarisieren. Mhm. Aber Diplomatie ist etwas, wohinter man sich verstecken kann, muss vielleicht, wenn man Politikerin ist. Ja. Aber ich habe natürlich den Freibrief oder diese Joker-Karte in meiner Rolle als Künstlerin, Dinge sagen zu können, für die man mich nicht verurteilen darf. Also kann, natürlich wird man, wir werden permanent verurteilt, aber trotzdem habe ich den Luxus in meiner beruflichen Orientierung, diese Dinge eben wenigstens sagen zu können.
Ja.
Und wir haben, also ich rede auch eben, ob es über Religion, ne, über wie wir Jehova-Zeugen verurteilen und meine Mutter hat mich da sehr zum Freiheitsdenken angeregt oder so erzogen. Und das, da so sehe ich halt diese Aufgabe, ob es St. Pauli-Touren oder ob es Sexualität ist.
Ja, wir waren bei der Schmuckstraße und den Transfrauen, dem Haus noch so ein bisschen. Also ich glaube, da waren wir noch nicht ganz am Ende. Also was ist dir da die wichtigste, wenn ihr da Stopp macht bei der Tour? Was ist dir da die wichtigste Message?
Also die wichtigste Message ist für mich so, dass unsere Gesellschaft hat sich tatsächlich an Schwulen und Lesben relativ gut gewöhnt, weil es Schubladen sind, die man auf und zu machen kann. Mhm. Und Transfrauen in unserer Gesellschaft sind das In-Between, die unbeantwortete Frage. Und es gibt einen französischen Philosophen, Merleau-Ponty, der mal gesagt hat, die beantwortete Frage ist eine tote Frage. Aber unsere Gesellschaft möchte zwanghaft für alles eine Antwort finden. Also christliche Religion ist ein gutes Beispiel dafür. Durchdekliniert wurde alles von A bis Z beantwortet, aber dem ist eben nicht so. Mhm. Unsere Welt ist einfach, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass eben gerade unsere Gedanken, unsere Überlegungen, die Fragen müssen nicht beantwortet sein. Das heißt aber auch, dass eine Transfrau, die eben, und um das jetzt mal zusammenzubringen, man kann eine Transfrau oder nicht binäre Identitäten sind nicht klar Zuordnungs- oder also zumindest, ja, das ist immer das, genau, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Mhm. Aber es ist nicht unbedingt, also gerade eine Pre-Op-Transfrau ist eine Frage, die sich nicht unbedingt ganz klar beantworten lässt für einfach gestrickte Menschen.
Pre-Op heißt das wahrscheinlich aber vor der geschlechtsangleichenden OP oder was meinst du? Ja, genau.
Ja, genau. Okay. Mhm. Ja. Und das eben, gerade die Frauen, die dort arbeiten, haben natürlich diese Nische für sich entdeckt, also weil es gesellschaftlich oder religionsbedingt genug Männer gibt, die sich eben ihren homosexuellen Sehnsüchten nicht stellen wollen. Und da ist die Transfrau natürlich eine gute Kompromisslösung. Aber ich glaube, das ist schon beleidigend, sagen.
Ja, aber ja, ich merke schon, man kann es nicht beantworten und kann es nicht zusortieren, weil egal, wenn man versucht zu erklären, was ist eine Transfrau, dann erklärt man das aus den binären Schubläden.
Ja, genau. Die Unfähigkeit ist frustrierend und damit kann man natürlich eben weich und humorvoll mit umgehen oder man kann aggressiv damit umgehen. Und das ist das, also bei dieser letzteren Entscheidung landen halt viele. Und in meinen Führungen war mir wichtig, zum Beispiel auch in meinem Museum wurde ich angefragt von Frauengruppen, ob sie bei mir feiern könnten, wo nur Frauen erlaubt wären. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wann hört bei euch oder wann fängt bei euch eben eine weibliche Identität an, hört sie auf? Und da wurden dann Stimmen laut, die nach Post-Op gefragt haben oder die gesagt haben, für uns ist eine Frau erst Frau, wenn diese Operation vorgenommen wurde. Und da brülle ich fast jeden meiner Gäste an, dass es eine massivste Körperverletzung ist, dass es anmaßend ist und dass, soweit ich informiert bin, der niederländische Pass zum Beispiel davon absieht, überhaupt die geschlechtliche Zuordnung aufzuführen, dass es völlig irrelevant für uns ist, was jemand in seiner Unterhose hat, ja, dass es uns nichts angeht, dass diese Operation ist hochkompliziert, ja, ist sehr teuer, wird nicht von Versicherung unbedingt getragen. Und zwei Punkte, man nimmt dieser Person die Möglichkeit, jemals ein Kind zu bekommen.
Ja, ja.
Und möglicherweise gibt diese Person auf, jemals einen Orgasmus zu haben. Mhm. Und das ist was, wie kann unsere Gesellschaft sich anmaßen, eben solchen Menschen vorzuschreiben, diese Operation vorzunehmen, nur damit wir einen Begriff der Vollständigkeit in unserem Gefühl oder in unserer Gefühlswahrnehmung erfüllen können.
Und die Identität, die du beschreibst, genau, die ändert sich ja nicht mal zufällig schnell nach der, genau, OP, die ist ja schon vorher da, die weibliche, ja, Identität, das Gefühl, ich bin eine Frau.
Exactly. Und ich sage auch immer, dass die Damen, die da arbeiten, egal was in deren Unterhosen, mhm, ist, sind möglicherweise weiblicher und sensibler, ja, als ich alte Cis-Hete je sein könnte. Und das ist so etwas, was mich durchaus interessiert.
Ja. Weil das ist so die Schmuckstraße. Menschen, die, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts so Falsches, auch weil alles, da kann so viel Sexismus sein, aber wenn ich mich so mit meiner Sexualität beschäftigen muss, weil ich merke, ich bin irgendwie anders, ich bin nicht dieser Mann in der Schublade oder die Frau, dann habe ich oft sehr viel drüber nachgedacht, für mich, lange schon, jahrelang. Und dann kann es sein, dass ich besser spüre, was ich mit einigen Heten üben muss. Was ist denn Weiblichkeit für dich? Was ist, mhm, denn Männlichkeit? Darüber haben sie sich viel mehr Gedanken gemacht, mhm, und sind vielleicht viel weiblicher als Frauen, die, also wie, im Ernst jetzt, da höre ich lange Haare. Oder hochhackige, ja, Schuhe. Und da ist nicht der Hüftschwung oder mein Gefühl im, oder whatever it is. Und da, deswegen, das ist so schnell zu verurteilen, wer ist eine Frau, wer ist nicht. Und du, ich habe eine gleiche Tendenz wie du. Ich versuche nur auch nicht immer zu brüllen. Ich weiß, was du meinst. Ich polarisiere gerne. Aber mich interessiert wirklich nur eine Sache. Ich würde ja auch nie in die Unterhose gucken. Ich möchte einfach wissen, wie der Mensch sich fühlt. Und das ist es denn. Ich bewerte es nicht, ich will es nicht ändern, es soll auch nichts operiert werden oder angepasst werden. Das wissen Sie selbst. Wer auch, wen auch immer, und ich meine jetzt alle Menschen. Ich möchte einfach Ihre Sexualität nicht bewerten. Mit wem Sie schlafen, als was Sie sich fühlen. Ich frage nur, aber ich muss fragen, weil die bei mir auf der Couch sitzen.
Ja. So. Nee, das ist das Einzige, also wie gesagt, das sagt man ja auch, die Paraphilien sind so dieses Grenzthema. Mhm. Sobald eine sexuelle Präferenz uns selbst oder anderen schadet, dass es dann, ja, so diese Grenze, genau, überschritten wird. Bevor das passiert, würde ich auch sagen, jeder, wie er gerne möchte.
Ich würde fast mit einem kleinen Blick hier auf meine Mini-Uhr sagen,
ja,
das klingt schon nach einem wunderbaren, ja, nicht Schlusswort, weil das haben hier immer unsere Gäste, Anna. Mhm. Aber ich finde, du hast schon mal einen ganz, ganz tollen Einblick in das gegeben, was du dort auf St. Pauli machst. Und man merkt, dass dein Herz für diesen Stadtteil total schlägt, sagt man Stadtteil in Hamburg oder in Berlin spricht, ja, man ja immer von Bezirken, ja, ne?
Ein Stadtteil.
Genau.
Ist ein Stadtteil.
Ja, und ja, es wäre jetzt die Chance, wenn du noch irgendwie was gerne loswerden möchtest, zu dem, was du da machst, das jetzt hier zu platzieren, bevor ich dann wieder mit meinem technischen Sprüchlein komme.
Ja, das Wort zum Sonntag.
Genau.
Also ich freue mich natürlich über jede Art der Buchung, ob es, ja, eben über mein Museum passiert oder ich mache ja mit Daniel Schmidt vom Erbschusskeller, machen wir die St. Pauli-Touren gemeinsam. Da haben wir einen großen Zulauf, deswegen muss ich da nicht um Gäste betteln, aber ich hoffe, ich stehe für ein differenziertes St. Pauli, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, das eben wirklich modern 2024 begrüßt hat und auch ins nächste Jahr gehen wird mit einer differenzierten Sexualität, die die einzige Lösung nach vorne ist, finde ich.
Wow.
Also ich stehe für Freiheit, die große Freiheit auf St. Pauli. Und sage, wir haben ja die kleine und die große Freiheit hier. Und ich bin mit 19 aus Deutschland weggegangen, dachte nie, dass ich zurückkehren würde. Und jetzt bin ich Hamburgerin aus ganzem Herzen und setze mich aktiv für das Viertel ein. Und ich hatte vorhin ja auch lebendiges Kulturerbe. St. Pauli ist auch ein neuer Verein. Also ich freue mich über jeden Gast, über Menschen, die das Viertel vielleicht auch mit anderen Augen sehen.
Und
dass meine religiöse Tour ist oder.
Genau,
oder,
und weißt du, was ganz klar ist, da kann man sich echt überraschen lassen. Das ist mir klar geworden. Ja.
Ja.
Wer was Intelligentes hören möchte, wo das alles über hinreicht, diese ganzen Sachen, die eigentlich nur ein Spielzeug waren, oder. Yes, lern dich kennen. Bitte, danke, dass du hier warst. Ich bin sehr überrascht und gespannt. Ich überlege die ganze Zeit, wann ich nach Hamburg kann, eine Tour mitmachen kann.
Ja. Das hat auf jeden Fall Appetit gemacht und ich denke, der ein oder die andere wird jetzt mit anderen Augen vielleicht auch durch St. Pauli spazieren und sich an deine Worte erinnern. Und jetzt komme ich wieder mit meinem kleinen ernüchternden Sprüchlein. Es ist aber wichtig. wenn ihr Fragen noch habt zu diesem Thema an Anna oder Themenwünsche, Themenanregungen, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast per Direktnachricht. Und ja, Anna, herzlichen Dank, dass du heute unsere Gästin warst und Dank natürlich auch an dich, an Marlene. Und damit bleibt uns für heute nur noch zu sagen, ciao, ciao, bis ganz bald. Wir hören uns.